Und er brachte neulich in einer Morgenandacht ein amerikanisches Jahresandachtsbuch mit und er las daraus vor, auf Englisch erstmal, und ich an einem Satz, da hat's wow gemacht bei mir. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Es gibt manchmal Dinge, die sind so ganz normal eigentlich. Also vielleicht hast du auch sie 100 Mal schon in deinem Leben gelesen oder gehört. Plötzlich passiert etwas. Und ich wusste in diesem Moment, das wird dein Predigtthema sein. Und er war ganz irritiert, als ich ihm sagte, du, ich habe den Eindruck, dass... Er war dann beeindruckt und freudig überrascht, dass er nun was mitgebracht hatte, wo er eigentlich nur was mit mir teilen wollte. Hat er ja auch. Also insofern wundert euch jetzt nicht, wenn ihr auf ein absonderliches oder ein besonders herausforderndes Predigtthema kommt. Wenn jemand von dir abhängig ist, bist du nicht in Gott. Und als Zusatz, es ist ganz und gar in Ordnung, wenn jemand dich völlig vergisst, aber in Gott bleibt. Diese Sätze, und dafür ist er bekannt, hat Oswald Chambers, der auch übrigens andere Sätze sehr krass und sehr klar formuliert hat, hat diesen Satz gesagt und ich habe ihn gehört und er hat irgendwas mit mir gemacht. Oswald Chambers hat auch gesagt, wenn wir sagen, ich bin kein Heiliger, ist das nicht Demut, sondern Hochmut. Es bedeutet, dass wir nicht glauben, dass Gott uns dazu gemacht hat. Und das sind irgendwie knackige Sätze, die du dir selber vielleicht gar nicht trauen würdest zu sagen, aber wenn du sie hörst, denkst du, wow, da steckt so viel Kraft, so viel Wahrheit drin, die du dir vielleicht gar nicht selber getraut hättest zu sagen. Oswald Chambers ist in Schottland geboren, hat dort gelebt, lebte so um die Zeit des Ersten Weltkrieges, hat nicht lange gelebt, war ein einflussreicher Baptistenprediger in Großbritannien. Und vielleicht kennen einige von euch ein sehr bekanntes Buch von ihm, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Sehr beeindruckend, auch dort findet man eben all diese Sätze und ich muss sagen, es hat mich irgendwie eingenommen, er hat mich eingenommen mit dem, was er damals auch bis in die heutige Zeit hinein sagen konnte. Ja, insofern möchte ich also nun heute davon sprechen, dass wir nicht andere Menschen von uns abhängig machen sollten, sondern loslassen können. Und ich möchte auch darüber sprechen, dass wir, und zwar jeder von uns, unsere vollständige Abhängigkeit einzig und allein von Gott erkennen sollten und alles, was uns davon abhalten will, loslassen sollten. Seid ihr bereit? Ich muss noch eins dazu sagen. Christian hatte mich extra gebeten, komm bloß nicht hierher und sei nicht erkältet. Weil es haben sich alle daran gewöhnt, eine erkältete Stimme zu hören. Und so habe ich alles dran gesetzt, dass ich erkältet hierher komme. Und daran könnt ihr auch erkennen, wie sehr wir uns eins machen und wie viel es uns bedeutet, dass wir in Einheit zu sehen sind. Also wenn meine Nase vielleicht ein bisschen und meine Stimme ein bisschen eingeschränkt sich hier so entwickelt im Laufe der Zeit, dann seht es mir nach, aber ihr seid ja gewöhnt. Hey, stellt euch einmal vor, dass du jemandem etwas schenkst. Ist es dann nicht normal und zu erwarten, dass er sich anständig bedankt? Und wäre es nicht in Ordnung, dass da so eine Art Wertschätzung und ein Widerspiegeln von Wertschätzung irgendwie zum Ausdruck gebracht wird? Und könnte es sein, dass wenn da nichts zurückkommt, du dir gut überlegst, ob eben das nächste Mal noch was schenken wirst? Oder wenn du jemandem aus der Patsche geholfen hast, dann ist es doch wohl fair und ein bisschen normal, dass da ein bisschen was an Dankbarkeit zurückkommt. Oder wenn ich jemanden eine Zeit lang, eine Weile auf seinem Weg begleitet habe, vielleicht durch eine Krise hindurch begleitet habe und mir Zeit genommen habe, mich investiert habe, Leben geteilt habe und die Zeit ist vorbei, da wäre es doch in Ordnung, wenn der dann mal auch für mich zur Verfügung steht, ein bisschen Dankbarkeit zeigt, bisschen Wertschätzung entgegenbringt und sich irgendwie noch an mich erinnert, oder? James drückt das ganz anders aus. Er sagt, wenn dich jemand völlig vergisst, dann ist das in Ordnung, wenn er in Gott bleibt. Helge und ich waren eingeladen zu einer Hochzeit am letzten Samstag. Und zwar bei einem Freund, der jetzt so 56 Jahre alt ist und nach einem schweren, langen Weg, nach 56 Jahren seines Lebens, nun eine Partnerin gefunden hat. Er hat Sehnsüchte, Leidenszeiten, Krisenzeiten, Depressionen. Er war so schwer unterwegs, weil es wollte irgendwie nicht. Und er hat sich so danach gesehnt. Und dieser Freund, ich bin eigentlich von Kindesbeinen mit ihm aufgewachsen und es hat eine gewisse Nähe gegeben und es hat sich die Nähe vertieft. In Männerseminaren, die wir durchgeführt haben, ist er dabei gewesen. Wir haben Spaziergänge gemacht, wir haben gebetet, wir haben Austausch gehabt. Es waren intensivste Zeiten und nun hat er sich verlobt. Und in der letzten Zeit hat er sich ein bisschen rar bei mir gemacht. Ich hatte so ein bisschen die letzten Monate nicht mehr so den Kontakt mit ihm. Er hat sich verlobt und ich erfahre das irgendwie über fünf Ecken. Er hat sich verlobt. Ich war sauer. Also ein bisschen mehr Dankbarkeit hätte doch sein können, ne? Für die Zeit und die lange Strecke. Und jetzt endlich der Jubel. Also eine SMS, hey Reinhard, ich schwebe im siebten Himmel, ich mache gerade einen Spaziergang. Oder hey, ich habe mich verlobt. Ich möchte einfach, dass du das weißt. Das wäre doch in Ordnung gewesen, oder? Das hätte ich doch wohl erwarten können. Ich war sauer. Dann kam eine Einladung zur Hochzeit. Ich war nicht mehr so sauer. Ich war ein bisschen versöhnt. Aber noch nicht so ganz. Irgendwas piekte da immer noch. Weil er hätte doch nun wirklich, das mit der SMS wäre doch so einfach gewesen. Und ein bisschen hätte er sich doch an mich erinnern können. Wir waren auf der Hochzeit und es war eine wunderschöne Hochzeit. Beides wirklich leidenschaftliche Christen. Es fanden sozusagen eine Symbiose von verschiedenen Gemeinschaften kam zusammen. Chöre sangen. Es war einfach eine wunderschöne Hochzeit. Und ich saß dort und dachte, hey, was hast du da gelesen? Wenn dich jemand völlig vergisst, aber in Gott bleibt, ist das völlig in Ordnung. Und ich hatte tiefen Frieden in mir. Und ich habe mich gefreut und möchte es einfach auch so weitergeben, wie wir es einfach erleben. Und ich empfinde es wirklich als ein Vorrecht, dass wir das so erleben dürfen, wie Gott uns und auch in diesem Fall mich dahin geführt hat. Und vielleicht predige ich die Predigt gerade gar nicht euch, sondern mir selbst. Einfach durch diesen Prozess zu gehen und zu erleben, wie plötzlich völlige Freiheit und völliger Friede sich ausbreitet. Wenn ich nicht Jesus hätte, hätte ich dieses Erlebnis nicht gehabt. Ich wäre immer noch sauer. Und ich stände her und würde euch erzählen, dass ich sauer bin. Und würde mich vielleicht über das Verhalten meines Freundes echauffieren. Und dahin zu kommen, dass wir wegkommen von diesen Abhängigkeit schaffen, dass dieses Leistungsprinzip, ich gebe was und muss was zurückbekommen, dieses Tauschprinzip, dass das einfach gar nicht in uns ist. Wir sind so geprägt, ein Stück weit haben uns unsere Eltern, unsere Lehrer, unsere Gesellschaft haben uns so geprägt und haben uns einfach dazu gemacht. Hey, wer Kinder hatte, der weiß doch, wie das läuft. Also du lobst doch nicht dein Kind, wenn es eine schlechte Zensur gemacht hat oder wenn es irgendeinen Mist gebaut hat, dann lobst du es doch nicht. Aber wir wissen eigentlich, dass unsere Kinder und Menschen am meisten Liebe brauchen, wenn sie es am wenigsten verdient haben. Aber unser Prinzip geht immer nach Verdienst. Und selbst beim Schenken sind wir dabei unterwegs nach Verdienst. Und wenn aber diese Liebe Gottes in uns ist, dann ist dieses Verdienstprinzip vorbei. Ja, Paulus hatte ein echtes Problem damit, wenn Menschen in andere oder in falsche Abhängigkeiten gekommen sind. Er war entsetzt, als er erlebte, dass die Menschen ihn und Barnabas wertschätzen wollten. In Apostelgeschichte 14, Vers 13 bis 18 können wir Folgendes lesen. Der Priester des vor der Stadt gelegenen Zeus-Tempels brachte Stiere und Kränze zum Stadttor und wollte zusammen mit der Bevölkerung Barnabas und Paulus Opfer darbringen. Als den beiden Aposteln erklärt wurde, was die Leute vorhatten, zerrissen sie entsetzt ihre Kleider, stürzten sich in die Menge und riefen, liebe Leute, was macht ihr da? Wir sind doch auch nur Menschen, Menschen wie ihr. Und mit der guten Nachricht, die wir euch bringen, fordern wir euch doch gerade dazu auf, euch von allen Göttern abzuwenden. Allen Göttern, die gar keine sind, wendet euch dem lebendigen Gott zu, dem Gott des Himmels, die er Erde und die Meere geschaffen hat. Das ganze Universum mit allem, was darin ist. Zwar ließ er in der Vergangenheit alle Völker ihre eigenen Wege gehen, doch er gab sich ihnen schon immer zu erkennen, indem er ihnen Gutes tat. Er ist es, der euch vom Himmel her Regen schickt und euch von den von ihm bestimmten Zeiten reiche Ernte schenkt. Er gibt euch Nahrung im Überfluss und erfüllt eure Herzen mit Freude. Mit diesen Worten konnten Paulus und Barnabas, wenn auch nur mit größter Mühe, die Volksmenge davon abbringen, ihnen Opfer darzubringen. Haltung. Diese Haltung sollten wir annehmen. Menschen dazu ermutigen, sich hinzugeben, diesem lebendigen Gott, sich hinzugeben, diesem herrlichen Gott, der sie versorgt, der ihr Herr ist, der ihr König ist, der ihre Herzen mit Freude füllt, statt sich falschen Göttern möglicherweise mir selbst zuzuwenden. Wenn jemand von dir abhängig ist, bist du nicht in Gott. Wenn du also bewusst oder unbewusst jemand von dir abhängig machst, bist du nicht in Gott. Lass uns einfach loslassen. Auch Menschen loslassen. Und an Gott abgeben. Weil sie bei Gott viel besser aufgehoben sind als bei uns. Weil wir zwar den Christus in uns tragen und er in uns natürlich etwas widerspiegelt. Also lasst uns loslassen, im Sinne von abgeben, weitergeben. Ja, weitergeben ist das Stichwort. Eben nicht diese Abhängigkeiten herstellen. Uns selber abkömmlich machen. Andere unterstützen dabei, selbstständig, unabhängig, reif zu werden. Sie in diese einzige wahre Abhängigkeit zu führen, in eine Abhängigkeit von Gott, die völlige Abhängigkeit von seiner Liebe, von der Liebe des Vaters meint. Er, der Retter, diese völlige Abhängigkeit von dem Heiligen Geist, der uns für Kraft und Leben und Trost im Rat in jeder Lage zur Verfügung steht. Der die Liebe selbst ist. Der sich zu Tode geliebt hat. Wir waren gerade in dieser Zeit, Karfreitag, Ostern. Der sich zu Tode geliebt hat. Dem das Vorrecht zu lassen, das er selbst formuliert hat. Der selbst die Liebe ist, ihm auch diesen Raum zu lassen und nicht zu meinen, in Hochmut ihn selbst auszufüllen. Es geht um dieses unabhängige Weitergeben. Und das ist nicht eine Frage, ob du in Leiterverantwortung bist oder nicht. Wie viele Teamleiter kennen wir, die super Teamleiter sind, aber die Teams darauf ausrichten, dass sie selber, nämlich die Teamleiter oder Teilleiterinnen, erfolgreich sind? Dabei ist es unsere Aufgabe, dass wenn wir für ein Team verantwortlich sind, dass das Team erfolgreich ist. In meiner Firmenherkunft oder Industrievergangenheit habe ich immer das Credo für mich selbst gehabt, ein Manager ist nicht verantwortlich für den Erfolg, sondern er ist verantwortlich für den Misserfolg. Denn wenn es Misserfolg gibt, hat er den Erfolg des Teams verhindert. Zumeist ist da was dran. Es gibt immer andere Beispiele. Aber zumeist ist da was dran. Oft werden Teams einfach ausgebremst oder missbraucht, damit der Teamleiter erfolgreich sein kann. Und es ist einfach unsere Aufgabe, dass die Teams erfolgreich sind. Was hat Jesus gemacht? Er hat alles dran gesetzt, dass er erfolgreich sein konnte. Mo ist unser neuer Sohn oder wir seine neuen Eltern. Er hat all das erlebt, was wir aus den Zeitungen, aus den Medien kennen. Und es ist eine wahrhaftige God-Story. Ich möchte die einfach mit euch teilen. Mo ist, wie gesagt, syrischer Flüchtling und ist in Syrien, in Homs, aufgewachsen, also in der Nähe dort, wo wir diese ganzen schrecklichen Dinge, die gerade auch gelaufen sind, wo wir sie in den Zeitungen und im Fernsehen sehen können. Er hat Plünderung und Vernichtung seines Elternhauses erlebt, Plünderung und Vernichtung der Fabrik seines Vaters. Er hat erlebt, wie seine besten Freunde, mit denen er aufgewachsen ist und mit denen er groß geworden ist und wie Brüder aufgewachsen ist, dass er seinen einen Freund selber gefunden hat, enthauptet. Der andere Freund wurde erschossen. Seine Cousinen wurden entführt. Es ist bis heute nicht klar, wo sie sind. Wir kennen die Bilder und die Stories, die es dazu gibt. Seine Familie ist geflohen dann nach Libyen, in den Libanon, Entschuldigung, und ist dann dort eine Zeit lang gewesen. Er musste dann aber auch von dort weg, weil es drohte ihm, dass er nach Syrien zurück musste und er dort eben vom IS kassiert wird oder eben von der Armee von Assad und dann hätte er im Krieg sein müssen. Er ist dann in die Türkei geflohen und hat dann genau das, was wir kennen, Balkanroute, Schlepper, Schlauchboot, Tracks über eben halt Ungarn, Österreich, dann nach Holland. Und in Holland gab es Menschen unserer Familie. Die haben sich um ihn gekümmert, um die Leute dort gekümmert und er hat erste Berührung mit Vinyard bekommen. Und viele Monate später erst haben wir erfahren, dass er, also wir wussten ja nichts von ihm, haben wir dann erfahren, dass es jemanden gibt, der aus Holland ausgewiesen worden ist und in Hamburg in einem Flüchtlingsheim ist. Und ob nicht mal jemand nach ihm schauen könnte. Und naja, wenn mich jemand fragt, kennst du jemanden, der mal nachschauen könnte, dann weiß ich immer, wer jemand ist. Und wir haben dann Kontakt aufgenommen und Mo ist dann mit uns in den Vineyard-Gottesdienst gekommen, am Nachmittag dann oder Mittag bei uns zu essen gewesen. Und für uns beide war völlig klar, obwohl wir vorher ausgemacht hatten, dass wir damit uns eigentlich Zeit lassen wollten, war völlig klar, dass er bei uns wohnen wird. Und so ist er aus einem Container, wo er mit drei Muslimen zusammenleben musste, ist er dann bei uns eingezogen. Er hat eine halbwegs alevitische christliche Herkunft, aber das war nur kulturalevitisch und kulturchristlich, also mit Jesus und mit Gott nicht viel am Hut. Aber das Wunderbare ist eben, er hat dann jetzt inzwischen vor, weiß ich nicht, 2 Monaten in unserem Wohnzimmer Jesus sein Leben übergeben. Und wenige Tage danach ist dann aber ein schreckliches Unglück passiert. In seiner kleinen Wohnung, die wir ihm gegeben haben in unserem Haus, ist ein Topf in Flammen aufgegangen und er hat dann alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, außer Wasser raufkippen. Aber er ist schwer brandverletzt dann in eine Intensivstation gekommen. Brandverletzte Station gekommen, hat ganz viel leiden müssen. Die Ärzte haben gesagt, er muss 3 bis 6 Monate in der Klinik sein und es wird lange brauchen, bis er die Hände überhaupt wieder bewegen kann und das alles wieder in Ordnung kommen kann. Wir haben gebetet. Wir haben unsere besten Gebete gebetet. Es war sensationell. Wir haben das ins Gebetsnetz gestellt in Holland und an vielen Orten wurde gebetet für Mo. Ich durfte mit seiner ukrainischen Freundin und die ukrainische Freundin der Freundin und dem muslimischen Freund der anderen ukrainischen Freundin zusammen an seinem Intensivbett beten und wir haben gebetet, dass Jesus mit seiner Herrlichkeit, mit seinem Reich durchbricht, dass seine Herrlichkeit zum Vorschein kommt in seiner ganzen Schönheit, in diesem ganzen Leid und in dem ganzen, was Mo dort erleben muss. Es wurden die Operationen verschoben, weil sie nicht notwendig erschienen. Es fand dann am Ende eine Operation statt, eine Hauttransplantation, die war einfach unabänderlich. Mo wurde nach 21 Tagen von der Intensivstation verlegt in eine Normalstation und nach 25 Tagen aus der Klinik entlassen. Er ist wieder bei uns zu Hause. Er muss auch Handschuhe tragen. Die Ärzte haben ihm die Verbände von den Händen abgenommen, haben gesagt, es dauert jetzt ganz lange, bis du deine Hände bewegen kannst. Und wir müssen viel Physiotherapie machen und es wird lange brauchen, bis das wieder ganz normal funktioniert. Und er hat gesagt, wieso? Wovon redet ihr? Es ist sensationell und einfach schön. Es ist einfach schön. Und in diesen Gesprächen auf der Intensivstation, vermummt bis zum geht nicht mehr, fanden Gespräche statt und er hat immer gesagt, wie soll ich das euch bloß wiedergeben? Wie kann ich euch das bloß danken? Und ich bin sowieso schon immer in intensiven Gesprächen mit ihm über Jesus und über unser Leben. Und ich habe gesagt, Mo, hör auf, hör einfach auf. Ich möchte das überhaupt nicht hören, dass du sagst, du musst uns etwas wiedergeben. Stell dir vor, du würdest mir etwas schenken und du hättest das Gefühl, ich will es dir wiedergeben. Wäre es dann noch ein Geschenk für dich? Weißt du was? Ich möchte, dass du das Geschenk annimmst, aber ich möchte unbedingt, dass du es weitergibst. Und dann sagt er, Recht hast du, weitergeben ist viel besser. Und seitdem spricht er immer vom Weitergeben und ich finde das so sensationell, hat ein großes Herz und ich freue mich einfach darüber. Es ist einfach so wichtig, dass wir einfach uns klar darüber sind, dass wir diese Liebe Gottes, wie gesagt, für die er sich zu Tode geliebt hat, dass wir diese weitergeben. Und wenn du ein Funke dieser Liebe in dein und in meinem Herz und also in unserem Herzen untergebracht wird, in unserem Herzen aufgenommen wird, dann werden wir eine unendliche Liebe in uns tragen, die wir weitergeben können. Und dann geht es nicht darum, dass wir diese Liebe für uns behalten. Dann geht es nicht darum, dass wir etwas verschenken und erwarten, dass wir es zurückbekommen. Dann geht es nicht darum, dass wir etwas geben und wollen, dass derjenige oder diejenige uns etwas dafür gibt, sondern wollen wir es verschenken im Übermaß, damit es weiter verschenkt wird, damit es sich ausbreitet, damit Reich Gottes Wirklichkeit wird in unseren Umgebungen. Und nicht, dass wir ein Steinebrett bei jemandem haben. Ich habe so oft auch in meiner Kindheit beobachtet, wie es Lieblingskinder gab. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ja, oder vielleicht sogar selbst erlebt habt und vielleicht sogar darunter gelitten habt, dass Eltern Lieblingskinder hatten, manchmal sogar mit wechselnden Rollen. Wenn das eine Kind älter wurde, dann war es plötzlich Lieblingskind und das vorherige Lieblingskind war nicht mehr Lieblingskind. Ich hatte immer eine Sorge, wenn ich mal Vater bin, ob mir das auch passieren könnte. Und ich kann nur eins sagen, ich bin sowas von happy. Ich kann mit reinem Herzen sagen, das hat es bei mir nie gegeben. Es gab unterschiedliche Phasen und ich war manchmal sauer auf meine Kinder und ich war mit Stolz auf meine Kinder und ich liebe sie über alles. Und es ist, der Ausdruck meiner Liebe ist sicherlich nicht immer gleich. Aber dass ich in meinem Herzen irgendetwas verspüre, dass einer weniger oder einer mehr als der andere. Nein, sie sind alle gleichbedeutend und sie sind wunderbare Geschöpfe, wunderbar gemacht und ich liebe sie über alles. Und ich habe erlebt, wie sich Liebe multipliziert und ich musste nie Liebe teilen. Ich habe nie das Empfinden gehabt, dass ich Liebe teilen musste. Und ich empfinde es als ein Geschenk Gottes, weil ich bin damit immer wieder vor Gott gegangen, weil ich hatte einfach dieses Bedürfnis, das festzumachen und mich dafür entschieden, ich möchte das in meinem Leben nicht. Und ich glaube, wenn wir solche Entscheidungen treffen in unserem Leben, dann hilft uns Gott dabei auch, dass diese Entscheidungen Wirklichkeit werden, weil wir sie mit Gott, mit Jesus, im Namen Jesus getan haben. Und deshalb ist es einfach gut, wenn wir für uns die Entscheidung treffen können, dass wir nicht Abhängigkeit schaffen wollen, weil wir wissen, dass falsche Abhängigkeit nicht von Gott ist und dass wir ihn vielleicht dabei sogar verlieren. Wir haben in der Vineyard Dach, in der Vineyard Empowerment, in dem Bereich haben wir eine Arbeitsgruppe Jugend und Teens. Und das ist jetzt auch ein Werbeblock, aber er ist nicht in Konkurrenz zu dem schon gezeigten. Und mir ist es deshalb wichtig, nicht wegen des Werbeblocks, sondern das Mottoziel dieser Freizeiten, die diese Teens und Jugend dort gemeinsam gestalten und die AG gemeinsam gestaltet, dieses Jahr in Innsbruck, am 30. Juli bis zum 6. August. Also man kann sich auch nach wie vor noch dort anmelden. Eltern, wenn ihr Kinder habt, die in dem Alter sind, es lohnt sich wirklich. Das Motto ist, wir schaffen den Raum, damit jeder Teen während der Freizeit mindestens eine lebensveränderte Begegnung mit Gott erlebt. Und als ich das mal hinterfragt habe, was die Motivation dafür war, war, ja, wir haben auch erlebt, wie Abhängigkeiten von Einzelnen, die dabei waren oder von uns entstanden sind. Wir kommen, weil wir euch wiedersehen wollen. Oder irgendwie so etwas. Und das ist nicht unser Ziel. Und ich fand das so cool. Ich fand das so cool, dass junge Leute das für sich erkennen und sagen, das wollen wir nicht. Sondern wir wollen, dass jeder Teenager, der hier zu uns kommt, dem wollen wir einen Raum schaffen, in dem sich Gott verherrlicht, und einen Raum schaffen, in dem jeder Teenager wenigstens einmal erlebt, in dieser Zeit, dass ihm Gott begegnet und dass das sein Leben verändert. Und das ist eine völlige Aufgabe des Ich-Bezugs, Wegwendung von mir, Hinwendung zu Gott und der Versuch, und mit allen möglichen Mitteln es hinzubekommen, dass wir nicht uns verfangen in dieser Eigenliebe. Es ist Gottes Wunsch, dass wir seine Gegenwart weitergeben und dass wir sie leben. Vom Kleinsten bis zum Größten. Dass du und dass ich genau das tun. Dass wir seine Wunder erlebbar machen. Was ist nun der Grund, warum es uns oft nicht gelingt, warum es so oft nicht passiert, dass wir in diese Haltung kommen? Ist es möglicherweise unsere eigene Zerbrochenheit? Unsere Prägung? Unsere Minderwertigkeitskomplexe und Empfindungen, die bedient werden wollen? Die danach rufen, ich bin hier, ich werde nicht gesehen, ich möchte gesehen werden. Ist es vielleicht ein Kontrollbedürfnis, das sich breit gemacht hat und die dir falsche Botschaften in dein Ohr flüstern? Du kannst das nicht, du darfst das nicht, du sollst das nicht, du musst das unter Kontrolle bekommen. Könnte es sein, dass unsere eigene Unfreiheit wie ein goldener Käfig jedoch wie ein Gefängnis wirksam wird und uns befangen macht und uns gefangen nimmt und uns nicht in die Lage versetzt, loszulassen? Einfach weil unser Selbstwertgefühl lädiert ist. Weil uns die Balance von Vertrauen und Abhängigkeit irgendwann im frühen Leben abhanden gekommen ist. Mangelt es uns an diesem Urvertrauen? Tendenziell neigen wir ja vielleicht alle ein bisschen dazu, Kontrolle und Macht ausüben zu wollen. Das ist menschlich. Statt Vertrauen zu verschenken und gesunden Einfluss auf andere zu nehmen. Das Selbstbedürfnis bei uns ist doch oft sehr groß. Und so empfinden wir, dass wir nicht so richtig auf eigenen Füßen stehen und trauen uns manchmal nicht so richtig zu. Und deshalb scharen wir vielleicht andere mit einer ähnlichen Prägung um uns herum und prägen sie vielleicht sogar noch in dieser Weise mit. Weil wir nicht loslassen können, nicht unsere eigenen falschen Worte, die uns ins Ohr geflüstert worden sind, nicht unsere eigenen Haltungen, weil wir aber vielleicht andere nicht loslassen können, weil wir es auch gar nicht ertragen könnten, dass jemand an uns vorbeizieht und vielleicht sogar noch besser ist als ich. Und was kann es eigentlich Schöneres geben, wenn du als Mentor erlebst, wie jemand aus einem bestimmten Muster kommt und vielleicht etwas noch nicht so gut kann, er eine Weile mit dir auf dem Weg ist und er nimmt das an und er zieht an dir vorüber und irgendwann erlebst du, wie er die Dinge noch besser macht, wie du selbst. Mit eigenen Kindern können wir das oft ertragen. Oftmals verwirklichen sich in den eigenen Kindern die eigenen Träume. Und dann sagen wir, das ist schön, hätte ich zwar gerne auch gehabt, aber wenn meine Kinder das haben, ist das wunderschön. Bei den eigenen Kindern geht das immer noch so ein bisschen. Aber bei Gleichgestellten oder auch anderen ist das manchmal ein bisschen schwieriger. Ich bin davon überzeugt, dass es viele Gründe gibt und dass es auch Gründe gibt, das sogar psychologisch bis hin zu wirklich therapeutisch aufzuarbeiten. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass uns einer wirklich frei macht. Und ob der dafür Ärzte und Therapeuten mit einsetzt, das ist immer eine individuelle Sache. Aber Jesus möchte so gerne, dass wir frei sind, dass seine Kirche, seine Gemeinde frei ist. Keine Wechseltische. Keine falschen Abhängigkeiten. Jesus wollte diese Abhängigkeit nicht. Wir kommen gerade aus Ostern. Vor Karfreitag ist Jesus nach Jerusalem eingezogen und hat die Wechseltische aus dem Tempel gestoßen. Und wir denken manchmal, es geht in erster Linie darum, dass es nicht gut war, Geschäfte dort zu machen. Der Hintergrund war aber ein anderer, so wie ich es zumindest verstehe. Der Hintergrund war, dass Jesus gesehen hat, wie eine Abhängigkeit, eine ganz ungesunde Abhängigkeit entstanden ist. Wenn du opfern wolltest, und das war das Gebot Mose, und es war notwendig, und die Menschen waren darauf ausgerichtet, dass sie opfern wollten, Gott Opfer bringen wollten, dann konntest du nicht mit deinem eigenen Huhn oder deinem Arm dorthin gehen und konntest Gott opfern, sondern du musstest zu den Händlern gehen und du musstest sogar auch noch mit Tempelgeld bezahlen. Du musstest dein eigenes Geld in Tempelgeld, Wechselgeld umtauschen und konntest dann dir Opfer kaufen. Und wenn du nicht das Geld passend gehabt hast, dann hast du noch zu einem schlechten Kurs, nämlich 1:10, hast du dein Wechselgeld zurückbekommen. Das heißt, es gab eine unabdingbare Abhängigkeit. Wenn du opfern wolltest, musstest du an diesem Thema vorbei. Es war abhängig von den Wechslern dort. Und Jesus hat das aus dem Tempel heraus verbannt. Das war sein erstes Zeichen einer Erneuerung, die stattgefunden hat. Und es ist ja noch viel schöner gekommen, denn als er gekreuzigt wurde, zerriss der Vorhang im Tempel und der Zugang in das Heiligtum wurde deutlich. Das heißt, mit Jesus haben wir eine Freiheit, sind wir zur Freiheit berufen und haben die Freiheit, seine Heiligkeit, seine ganze Heiligkeit zu entdecken. Und es soll uns niemand davon abhalten. Und wir sollten auch niemanden davon abhalten. Wir sollten keine falschen Abhängigkeiten schaffen. Deshalb keine Wechseltische. Deshalb keine falschen Abhängigkeiten. Johannes sagt dazu, und vielleicht habt ihr heute die Losung schon gelesen? Ich war begeistert, denn diese Folie war schon vorher fertig. Ich hatte nicht vorher in die Losung geguckt. Johannes sagt dazu, nur wenn der Sohn euch frei macht, seid ihr wirklich frei. Und heute in der Losung steht genau dieser Satz, dieser Lehrtext. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Ihm, wir selbst, uns, ihm als ein heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst. Dazu fordere ich auf. Das schreibt Paulus an die Römer. Lass uns also diese falschen Abhängigkeit opfern als ein heiliges, als ein lebendiges Opfer und dann unser ganzes Leben Jesus zur Verfügung stellen. Statt in Abhängigkeiten und dann vielleicht auch noch falsche Opfer bringen. Wenn du möchtest, dass das in deinem Leben Realität ist, wenn du möchtest, dass das, was du vielleicht schon längst auch für dich entschieden hattest, aber es auch immer wieder abhanden kommt und wir einfach hin und wieder mal eine Runderneuerung brauchen, wenn du möchtest, dass das einfach Wirklichkeit in dir ist, dass diese Abhängigkeiten, die sich verbinden, wenn du dich bereit bist zu verschenken, dass das kein Stückchen, auch nicht in der dunkelsten Ecke, sich durchschimmern lässt. Wenn du möchtest, dich selbst zum Opfer an diesen Altar bringen, dann lass dich dafür segnen. Und dann steh jetzt gerne auf und mach einfach das noch einmal fest für dich. Und sag, ja, ich möchte das. Ich möchte mein Leben möchte ich opfern und möchte es geben an Gott, an den Altar, an seinen Altar. Und lass dich segnen von Menschen. Und wenn du es möchtest, dann tu das jetzt und steh gerne auf und mach fest vor Gott, dass du ein lebendiges Opfer vor seinem Altar sein möchtest. Und dass du nicht in falschen Abhängigkeiten dich selbst bewegen willst und andere auch nicht in solche Abhängigkeiten. Herr, ich segne jeden Einzelnen hier im Raum und die, die sich nach dir ausstrecken und bereit sind, sich ganz dir hinzugeben. Für die bitte ich dich, Jesus, dass du sie berührst, dass du ihre Opfergabe, sich dir ganz hinzugeben, annimmst, ihnen in einer ganzen Liebe begegnest, dass sie ein Segen sind für andere, loslassen zu können und deine Schönheit hier in der Gesellschaft, hier in Dresden und an die Orte tragen, wo du sie hinstellst und sie hinführen wirst. So spricht der Herr, lesen wir in Jeremia. Wo ist jemand, so er fällt, der nicht gerne wieder aufstände? Wo ist jemand, so er irre geht, dass er nicht gerne wieder zurechtkäme? Und du, Herr, sorgst dafür, dass wir zurechtkommen. Du rückst mich zurecht und wendest dich denen zu, die deinen Namen anrufen. Denn du bist es, der alle Macht vom Vater hat. Du bist unser König, das sagen wir. Du bist unser König, du bist unser Herr. Nach dir strecken wir uns aus, nach dir richten wir uns aus. Amen. Seid gesegnet.